Der Predigttext kommt, wie gesagt, aus dem Römerbrief, Kapitel 12. Wir sind hier am Ende des ersten Abschnittes angelangt. Jetzt geht es weiter mit Vers 9. Römer 12, 9 bis 21. Das ist das Wort Gottes für uns. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht, freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Das ist das Gute, das wir brauchen, so nötig brauchen. Herr, hilf uns zu verstehen, wie du es meinst mit uns, dass wir all diese Worte nicht nur annehmen können, sondern dass wir es umsetzen können in unserem Leben, dass wir verstehen, wie wir Liebe leben können. Hab Dank dafür, öffne unsere Ohren, dass sie hören, öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wenn wir etwas zurückdenken in den Zeilen vor diesem Abschnitt, den wir eben gelesen haben, da wurden wir angewiesen, demütig zu sein. Das kommt hier dann noch einmal, das wird wiederholt in einer Weise, dass wir nicht zu hoch denken sollen, sondern uns zu dem Niedrigen halten. Wir sollen demütig sein, grundsätzlich. Das ist eine Voraussetzung, dass wir die Liebe richtig leben können. Und wir sollen unsere Gaben, haben wir gehört und gelernt, unsere Gaben und Begabungen zur gemeinsamen Erbauung, zum Aufbau des Leibes Christi gebrauchen. Wir können das auch so jetzt formulieren. Wir sollten unsere Begabung in einer demütigen Haltung einsetzen. Unsere Begabung in einer demütigen Haltung einsetzen. Und wenn wir das tun, dann gebrauchen wir unsere Gaben eigentlich, um unsere Geschwister zu lieben. Das ist sehr einfach gesagt. Zu lieben ist nicht nur das höchste Gebot für einen Christen. Es ist das höchste Gebot, aber es ist nicht nur das höchste Gebot, sondern die Liebe ist auch das zentrale Merkmal. Sie ist die Lebensäußerung des christlichen Lebens überhaupt. Das ist Liebe. Ein Christ ist ein Liebender. Oder eine Christin ist eine Liebende. Er oder sie ist ein neuer Mensch, dem die Liebe Gottes ins Herz ausgegossen ist. Das hat Paulus schon im 5. Kapitel gesagt. Und in Kapitel 13, Vers 8, das ist, wenn wir etwas nach vorne schauen, da gibt Paulus uns den Marschbefehl für unser Leben, sozusagen. Er sagt, seid niemandem etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Seid niemandem etwas schuldig oder bleibt niemandem etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Mit anderen Worten, die Liebe ist das, was wir jedem schulden. Diese Schuld können wir niemals abtragen. Wir können niemals sagen, so, jetzt ist genug bezahlt, jetzt bin ich schuldenfrei, jetzt muss ich nicht mehr lieben, sondern nein, das bleibt. Wir sind immer schuldig, einander zu lieben. Es ist eigentlich auch eine Schuld im Sinn einer Pflicht. Wir sind verpflichtet, alle Zeit zu lieben. Gott hat uns dazu verpflichtet. Da kommen wir nicht davon los. Das klingt vielleicht für manchen etwas fast zu viel nach Leistung oder Anstrengung, wenn wir sagen, es ist eine Pflicht zu lieben. Das ist, kann hart wirken, nicht wahr? Es ist auch so, zu lieben, wirklich zu lieben, kann in manchen Umständen ganz schön schwierig sein, oder nicht? Vor allem jemanden zu lieben, der es uns schwer macht, ihn oder sie zu lieben. Das kann schwierig sein. Und besonders wenn wir ernst nehmen, was Paulus in der zweiten Hälfte unseres Abschnittes hier über die Liebe des Feindes sagte. Das kann richtig schwierig werden. Aber wenn wir Liebe richtig verstehen, dann ist sie nicht eigentlich eine Leistung, die wir aus uns selbst erbringen müssen. Sie ist ureigentlich Frucht. Die Liebe ist Frucht, die der Heilige Geist in uns wachsen lässt. Darauf müssen wir unser Augenmerk richten. Die Liebe ist ureigentlich eine Frucht, die der Heilige Geist in uns wachsen lässt. Im Galaterbrief, da schreibt der Apostel, woraus die Frucht des Geistes besteht. Galater 5, 22, ganz berühmt, oder? Und wisst ihr, wie das anfängt? Die Frucht des Geistes aber ist? Liebe, ja. Liebe, damit fängt es an, oder? Und eigentlich sind die übrigen Worte, die übrigen Teile dieser Frucht sind damit verwandt, mit der Liebe. Paulus' Anleitung hier im Römerbrief ist somit eigentlich mehr eine Gebrauchsanleitung für die Liebe, die der Herr in uns wirkt. Oder? Der Herr wirkt etwas und Paulus zeigt uns, wie wir das gebrauchen müssen. Es ist da zum Gebrauch. Es ist nicht etwas, das wir produzieren müssen, aber wir müssen es gebrauchen. Da sind wir dazu verpflichtet. Er zeigt uns, der Apostel zeigt uns, wie die Liebe aussehen muss, wie sie gestaltet sein muss und wie sie angewendet wird, auch in Extremsituationen. Da zeigt sich dann wirklich die Echtheit der Liebe. Da kommen wir etwas später noch drauf. Paulus gibt uns eine Anzahl von Verben, Tätigkeiten der Liebe in Befehlsform. Das sind hier 30 Verben im Imperativ, die in diesem relativ kurzen Abschnitt vorkommen. Das ist eine große Ansammlung von Imperativen. Das ist der Imperativ der Liebe. Er sagt, liebt, liebt. Und das geht so. Und dann erklärt er es. Wir können eigentlich den Abschnitt so in drei Teile unterteilen, habe ich gefunden. Das erste ist kurz, eigentlich ja, ein kürzerer, recht kürzerer Teil. Das erste ist die Eigenschaft der Liebe. Wie ist die Liebe? Das zweite ist, da geht es um Haltungen der Liebe, Herzenshaltungen der Liebe. Und das dritte, Reaktionen der Liebe. Wie reagiert die Liebe auf bestimmte Dinge? Also zuerst die Eigenschaft der Liebe. Und da ist, sagt der Apostel, die Liebe muss echt sein. Echt. Paulus gebraucht ein Wort, das die meisten deutschen Übersetzungen mit ungeheuchelt übersetzen. Also ein negatives Wort, nicht geheuchelt, sondern ungeheuchelt. Das Wort im Original in Griechisch ist anhypokritos. Anhypokritos, da steckt das Wort Hypokrites drin, der Hypokrites. Und dieses Wort wird eigentlich immer mit Heuchler übersetzt, ein Hypokrites. Das war aber nicht so ganz negativ konnotiert in der Zeit des Neuen Testamentes. Da war ein Hypokrites einfach ein Schauspieler. Und die Schauspieler, die sollen da nicht vorkommen, wenn es darum geht, die Liebe zu leben. Wir sollen nicht schauspielern. Er sagt, die Liebe soll nicht schauspielern. Zur Zeit der Verfassung des Römerbriefes, da traten Schauspieler mit Masken auf. Die hatten Masken vor dem Gesicht. Das zeigt, sie spielen jemanden. Das ist eine andere Identität, die sie vor sich haben. Also sie stellen jemand anderes dar, als sie selbst sind. Und so sollen wir eben nicht lieben, sagt Paulus. Wir sollen nicht nur so tun, als ob wir lieben würden. Wir sollen nicht Liebe schauspielern, vorspielen. Zum Beispiel, indem wir einfach nett sind mit den Leuten. Oder man kann das tun, man kann mit jemandem, den man eigentlich nicht gern hat, kann man trotzdem nett sein, oder? Und so etwas vorspielen, wie wenn man ein freundlicher Mensch wäre, oder? Freundlich ist auch so ein Wort, oder? Das ist nicht unbedingt Liebe, echte Liebe, sondern es ist ein Verhalten, das signalisiert, ich möchte dir nicht dumm kommen, oder ich möchte gut mit dir sein. Freundlich kann aus Liebe geschehen, aber es kann auch gespielt sein. Wir sollen nicht so lieben, wir sollen nicht nur so tun, als ob wir lieben würden, sondern wir sollen echt lieben. Echt, original, ursprünglich aus dem Herzen lieben. Wenn wir das vorspielen, aber im Herzen anders eingestellt sind, das wäre böse. Wir sollen aber das Böse verabscheuen, sagt er. Apostel hier, das Böse verabscheuen, es überhaupt nicht aufkommen lassen, das Böse hassen. Die echte Liebe verabscheut das Böse und hält dagegen am Guten fest. Es ist eine Entscheidung gegen das Böse, für das Gute. Und echte Liebe kann wirklich hassen. Es ist nicht ein Widerspruch. Echte Liebe kann hassen. Und die Gott Das Liebe, also die Liebe zu Gott zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Böse hasst. Dass sie alles hasst, was Gott hasst. Echte Liebe hasst alles, was Gott hasst. Weiter unten wird Paulus erklären, dass die Liebe das Gesetz erfüllt. Und das Gesetz zeigt uns eben auch, was Gott hasst. Das Gesetz zeigt uns, was Gott hasst. Er hasst Ehebruch, er hasst Töten, Morden. Da ist im Begriffen, den Nächsten zu verachten oder zu wollen, dass er am besten gar nicht da wäre. Das ist auch schon Mord im Herzen. Das hasst Gott. Gott hasst Stehlen, er hasst falsches Begehren. Und die Liebe lässt uns nicht nur diese Dinge vermeiden, weil wir sie nicht tun dürfen, Wenn wir Gott lieben, werden wir diese Dinge verabscheuen und sie von ganzem Herzen hassen. Wenn wir diese Regung, diesen Hass in unseren Herzen spüren, dann ist die Liebe echt. Das ist nicht paradox, oder? Das Böse hassen, verabscheuen. Das ist Liebe, die echt ist, die von Gott kommt. Die erste Haltung der Liebe, wenn wir jetzt zu den Haltungen, zu den Herzenshaltungen der Liebe kommen, die erste Haltung, die Paulus jetzt befiehlt hier, ist die Bruderliebe oder die Geschwisterliebe. Also im Griechischen ist das Wort Brüder, das steht auch für Geschwister. Bei unserem deutschen Wort Geschwister steckt mehr die Schwester drin, im Griechischen steckt mehr der Bruder drin, aber das betrifft männlich und weiblich gleichermaßen. Die Liebe zu den Geschwistern, das gebietet der Apostel. Und diese Liebe muss herzlich sein, sagt er. Die Bruderliebe oder die Geschwisterliebe ist die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Ja, das bedeutet, dass wenn wir Gott lieben, dass wir automatisch auch die Geschwister lieben. Johannes sagt in seinem ersten Brief, dass wir nicht sagen können, dass wir Gott lieben, aber den Bruder oder die Schwester nicht. Das geht nicht. Der Leib Christi ist der Ort, wo die Liebe Gottes zuerst zum Ausdruck kommt. Und wenn die Liebe echt, also ungeheuchelt, nicht geschauspielert ist, dann ist sie auch herzlich. Herzlich, warmherzig, von Herzen kommend, von innen heraus. Wirkliche, echte Liebe ist herzlich. Und sie ist von guten Gefühlen für den Bruder und die Schwester begleitet. Liebe ist nicht etwas Kaltes, Mechanisches, Taten. Man sagt oft, ja, die Liebe ist eine Tätigkeit, die ist nicht ein Gefühl, oder? Aber wenn wir nur diese Tätigkeiten kalt ausüben, dann lieben wir nicht richtig. Paulus sagt im 1. Korinther 13, wenn wir sogar unseren Leib verbrennen für die Geschwister und haben keine Liebe, dann sind wir nichts. Und wir können denken, ja, ich gebe meinen Leib hin, ich opfere mich für Geschwister, ist das nicht Liebe? Paulus unterscheidet hier, das gute Gefühl muss dabei sein. Die Liebe muss wirklich herzlich sein, sonst ist sie nicht echt. Wir gehen dann aufeinander zu, wenn wir einander lieben. Wir suchen das Beste füreinander. Wir wollen, dass es den Geschwistern auch gut geht, dass sie alles Gute in ihrem Leben haben. So gehen wir auf sie zu und suchen das Beste für sie. Und Paulus sagt das auch so, in Ehrerbietung einander vorangehend, einander überholen. Ich will noch besser sein darin, den anderen zu ehren, als er mich ehrt, weil ich ihn liebe, herzlich liebe. Das bedeutet, wir schauen von uns selbst weg. Wir suchen nicht unsere eigene Ehre oder unser eigenes Wohlbefinden, sondern zuerst das der Geschwister. Im Philipperbrief schreibt Paulus das auch so, dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seine, sondern ein jeder auf das der anderen schauend. Das heißt, ich denke eigentlich, wenn ich wirklich liebe, der andere ist wichtiger als ich. Ich muss nicht zu meinem Zeugs kommen. Es ist wichtiger, dass der andere zu seinen Sachen kommt und dass es ihm wohl ist. Und dafür kann ich mein eigenes Wohlbefinden hinten anstellen. Einander zuvorkommen in der Ehrerbietung. Mein Bruder, meine Schwester, was dient dir? Wie kann ich dir helfen, dein Leben zu fördern? Treffen wir uns als Geschwister in dieser Weise, wenn wir uns auf den Weg machen zum Gottesdienst, haben wir das im Kopf und im Herzen. Ich will etwas Gutes bringen für die Geschwister. Deswegen komme ich zum Gottesdienst. Ich komme nicht zuerst, weil ich einen guten Vortrag hören möchte, den ich nachher beurteile, sondern ich will für die Geschwister etwas sein, das ihnen gut tut. Das wäre eine Haltung, die wir einnehmen sollten, die wir suchen sollen. Und das sollen wir mit Fleiß tun, sagt der Apostel weiter. Er sagt, nicht säumig, sondern brennend im Geist. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Nicht nachlässig, nicht lasch, nicht faul, sondern brennend im Geist sollen wir diese Haltung suchen. Das erinnerte mich an das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Da sagt der Herr, er wirft ihr das vor, dass sie im Glauben lauwarm geworden sind. Nachlässig. Lauwarm, weder kalt noch heiß. Und das ist ekelerregend für den Herrn. Er sagt sogar, ich werde dich ausspucken aus meinem Mund. Er bezieht sich da auf Wasserleitungen, die schlechtes Wasser transportieren in Laodicea. Und es ekelt ihn an, wenn er dieses lauwarme Wasser probiert. Er spuckt es gleich aus. So sind lauwarme Christen für den Herrn, die weder kalt noch heiß sind. Wir sollen brennend sein im Geist. Das bedeutet, mit ganzem Eifer, mit unserer ganzen Kraft des Herzens darauf bedacht, dem Herrn zu dienen, indem wir den Geschwistern dienen. Paulus verbindet hier diesen eifrigen Dienst für den Herrn eben mit der Liebe zu den Geschwistern. Das ist zusammen verwachsen, das kann man nicht trennen. Der eifrige Dienst für den Herrn enthält die herzliche, brennende Liebe zu den Geschwistern. Die Freude an der Hoffnung, die wir haben, das Ausharren in Bedrängtheit, das Dranbleiben im Gebet, das sind Haltungen, die wir natürlich in der Gemeinschaft festhalten sollen. Alles, was er dann weiter aufzählt, an den Bedürfnissen der Heiligen teilhaben, Gastfreundschaft üben, Mitempfinden von Freude und Leid, das kann nur in der Gemeinschaft gelebt werden. Das können wir nicht zu Hause für uns selbst, oder? Wir können nicht gastfreundlich sein für uns selbst. Das geht irgendwie nicht, obwohl manche Leute das manchmal versuchen, denke ich. Wenn wir darin eifrig und brennend im Geist sind, in diesen Dingen, dann suchen wir aktiv nach Gelegenheiten, Liebe auf diese Weise zu leben. Immer auf der Suche. Wir fragen dann nicht, was muss ich unbedingt tun, dass ich mit meinem Glaubensleben zufrieden sein kann? Gibt es da so ein Mittelmaß, dass ich leben kann, dass ich sagen kann, ja, so ist okay und der Herr wird dann auch einigermaßen zufrieden sein? Das geht nicht. Wir werden, wenn wir lieben, wenn wir brennend im Geist sind, werden wir diese Frage nicht stellen. Und wir werden auch nicht fragen, was kann ich für mich herausholen da? Wenn wir diesen freudigen, brennenden, geistlichen Eifer haben, dann fragen wir, wo bietet sich mir eine Gelegenheit, Gastfreundschaft zu üben? Wo ist ein Bruder oder eine Schwester, die ich ermutigen kann? Indem ich mit ihr über die wunderbare Hoffnung im Herrn spreche. Die Freude miteinander an dieser Hoffnung zu suchen. Wir suchen und wir beten, Herr, zeige mir Gelegenheiten, in denen ich Liebe üben kann. Leidende und Bedrängte trösten und die Freude am Herrn teilen kann. Verspürst du diesen Eifer, diese Begeisterung für den Herrn und sein Königreich? Schau einmal in dich und frage dich, ist das bei mir vorhanden? Ich gebe zu, dass ich viel mehr davon brauchen könnte für mein Leben. Ich wünsche mir mehr davon. Ich hoffe, du auch, ihr auch. Wie können wir das entfachen? Was können wir tun, damit das mehr kommt in uns? Wir können ja nicht einen Schalter umdrehen und zu uns sagen, so, ich bin ab jetzt brennend im Geist. Hast du das schon mal probiert? So, ab jetzt bin ich ein ganz eifriger Christ, der liebt, dass es nur so funkt. Ich habe jetzt diese eifrige Liebe. Ich mache das jetzt. Das geht nicht. Aber wir können den Herrn bitten, dass er uns damit beschenkt. Wir können, wie Paulus, bitten, er tut das auch. Und er tut das genau aus diesem Grund, weil wir das nicht selbst können. Er bittet, dass der Herr uns gebe, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Christi Gottes. Paulus betet so. An welcher Stelle betet er denn so? Er betet so, nachdem er aufgezeigt hat, was Gott in Christus uns alles geschenkt hat. Das ist Epheser 1 und 2 und ins dritte Kapitel hinein zählt er alle diese Dinge auf und ab 3,16 betet er dann so. Und hier im Römerbrief stehen diese Ermahnungen und diese Anweisungen zum Leben in der Liebe, die stehen ja auch nicht isoliert da. Der Römerbrief besteht nicht nur aus diesem zweiten Teil ab Kapitel 12, oder nicht? Der Apostel präsentiert diese Kapitel als logische Folge der Erbarmungen Gottes gegenüber uns unwürdigen Sündern. Und so ist die Lösung für uns, wenn wir den Mangel an brennender Liebe zum Herrn und den Geschwistern, wenn wir das verspüren, und das sollten wir, dass wir merken, das fehlt mir. Ich meine, wenn ich diese Verse lese, ich habe sie immer wieder gelesen beim Vorbereiten, dann das klagt mich auch an, oder nicht? Ich merke, ich habe das nicht. Ich brauche unbedingt mehr von dieser Liebe. Und wenn wir das verspüren, dann sollten wir immer wieder zurückkehren zu den ersten Kapiteln im Römerbrief. Und dort lesen und erkennen, in welcher Weise uns der Herr geliebt hat. Das können wir mit vielen Briefen so machen. Auch Epheserbrief ist ganz deutlich darin, oder die ersten Kapitel, da wird erst einmal gezeigt, was der Herr uns alles geschenkt hat. Völlig unverdient. Und das muss uns begeistern. Und dann fragen wir, ja, wie kann ich das beantworten? Wie kann ich dafür dankbar sein? Und dann wird uns das gesagt im Römer ab 12, Kapitel 12. Wir sehen, wie er uns geliebt hat. Und das wird die Liebe wecken, die wir brauchen, um Gott und andere zu lieben. So wie der Apostel Johannes schreibt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und nun finden wir dann so in der zweiten Hälfte unseres Abschnittes noch mehr über das, was wir Reaktionen der Liebe nennen könnten. Das beginnt ungefähr bei Vers 14. echte, ungeheuchelte Liebe ist daran erkennbar, wie sie sich in Schwierigkeiten und Gegnerschaft verhält. Paulus erklärt hier eigentlich auch, dass die Gegnerschaft erkennen lässt, ob unsere Liebe etwas Aufgesetztes ist oder ob sie wirklich Teil unserer Persönlichkeit ist. Echte, wahre, ungeheuchelte Liebe ist nicht abhängig von Gegenliebe. Echte, wahre, ungeheuchelte Liebe ist nicht abhängig von Gegenliebe oder nicht abhängig von Umständen. Aber hier geht es um die Gegenliebe oder Gegnerschaft. Und darum demonstriert auch Feindesliebe, demonstriert die Echtheit und die göttliche Kraft der Liebe. Wenn wir bedrängt werden oder wenn sich unser Gegenüber als jemand erweist, der keine Liebe verdient hat, wir kennen solche Leute, oder? Die haben keine Liebe verdient. Dann schauen wir mal in den Spiegel zuerst. Aber wir kennen auch andere Leute, die haben eigentlich keine Liebe verdient, denken wir. Wir haben gestern einen Kriminalfilm geschaut und ich habe bei einem Typen, der da gezeigt wird, habe ich gedacht, der gehört erschossen. Wahrscheinlich kommt er auch dran am Ende des Films, ist noch nicht ganz fertig. Aber das kennen wir, oder? Wir kennen Menschen, da denken wir, der verdient keine Liebe. Und wenn wir dem begegnen, dann zeigt sich bei uns eigentlich, ob wir wirklich wie Gott lieben. Oder ob wir eher danach suchen, von anderen geliebt zu werden, damit es uns wohl ist. Das ist auch legitim, natürlich. Aber wir sollten das dann nicht die wahre Liebe nennen. Die wohl größte Herausforderung in diesen Anweisungen von Paulus ist, die Feinde zu lieben und dabei die Tatsache, dass sie auch daran geknüpft ist, eifrig und brennend im Geist zu sein. Dabei. Eifrig und brennend im Geist, die Feinde zu lieben. Dann könnte man fast sagen, ich sollte Feinde suchen, um sie zu lieben. Also nicht widerwillig die Feinde, die Schwierigkeiten und die Schwierigen und die Mühsamen irgendwie akzeptieren, sondern sie aktiv lieben. Das ist eine gewaltige Herausforderung, nicht wahr? Das ist die größte Herausforderung überhaupt. Verfolger zu segnen. Das heißt, Gutes zu ihnen zu reden, das ist das Wort, das Segnen bedeutet. Eulogeo, Gutes sagen zu dieser oder über diese Person. Wenn wir Böses verabscheuen sollen, wie wir gelesen haben im Vers 9, dann heißt das folglich auch, dass wir unsere böse Reaktion auf Böses verabscheuen sollen. Ist das kompliziert? Wir sollen unsere böse Reaktion auf Böses verabscheuen. Wir neigen von Natur aus dazu, Böses mit Bösem zu vergelten, oder nicht? Zurückzuschlagen. Wenn uns jemand verletzt, dann wollen wir ihn dafür bestrafen oder bestraft sehen. Wir wollen, dass er merkt, wie das ist, wenn man so mit einem umgeht. Das ist eigentlich der Sinn oder das Ziel der Rache, des Sich-Rächens. Wenn mich jemand verletzt, dann muss er dafür bestraft werden. Wir sollen darauf verzichten, uns zu rächen, weil wir sonst verhindern, dass wir wirklich im Frieden miteinander leben können. Ich habe einmal in diesem